Demokratie, nein, danke, heißt eine neue Studie zum Demokratieverdruss in Deutschland, und in die hat Serge Embacher herausgegeben, und er stellt die These auf, dass wir in einer Postdemokratie leben, dass unsere Demokratie nicht funktioniert. Wie er drauf kommt, das werden wir ihn gleich fragen, denn er ist jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Embacher.
Hallo, Herr Rose.
Sie sind Politikwissenschaftler, beschäftigen sich sozusagen mit der praktischen Seite der Politik, aber auch mit der theoretischen Seite, und Sie haben festgestellt in Ihrer Studie, dass die Menschen in Deutschland nicht mehr an die Demokratie glauben. Das ist ja erstmal jetzt sehr pauschal, aber warum tun sie denn das nicht mehr?
Naja, also es ist so, dass die Menschen schon an das Prinzip Demokratie glauben, aber mittlerweile doch viele Leute starke Skepsis haben gegenüber der Art und Weise, wie Politik heute praktiziert wird. Das ist eigentlich das Problem.
Ja, wie haben Sie denn das festgestellt? Sie wollten ja ursprünglich das Wahlverhalten analysieren und rausfinden, warum denn so wenig Menschen zur Wahl gehen. War das sozusagen der Ursprung?
Ja, es sollte also im Auftrag der Ebert-Stiftung das erforscht werden, warum eigentlich die Wahlbeteiligung immer weiter sinkt. Und dann wollte man aber nicht nur sozusagen so nackte Zahlen haben, sondern wollte was über die Motivation wissen. Und dann ist eben bei rausgekommen, dass die meisten Menschen in Deutschland daran nach wie vor davon überzeugt sind, dass die Demokratie und die Verfahren alles sehr gut ist und auch gut funktioniert, aber dass sie nicht mehr den Eindruck haben, dass die parlamentarische Demokratie und die Parteiendemokratie, vor allem wie wir sie heute kennen, in der Lage ist, gesellschaftliche Probleme wirklich zu lösen. Und da tat sich halt so ein Graben auf. Einerseits hohes Vertrauen gegenüber den demokratischen Werten, also dass Demokratie zuständig ist für soziale Gerechtigkeit und für gleiche Lebensverhältnisse und Sozialstaat und gute Krankenversicherung, gute Bildung und so weiter. Aber auf der anderen Seite eine große Skepsis gegenüber der Einschätzung, also zur Einschätzung der Realität. Da sagen die Leute, wir glauben eigentlich immer weniger, dass die handelnden Akteure, so wie wir sie heute kennen, diese Probleme ernsthaft in den Griff bekommen.
Warum haben die Menschen den Glauben verloren? Liegt es an den Politikern oder an den Institutionen? Woran liegt es denn?
Es liegt nicht an konkreten Personen, ja, das ist immer Geschmacksfrage, und es liegt auch nicht an den Institutionen als solche, denn die Verfahren funktionieren ja einwandfrei. Es liegt eher so am Stil der Politik, wie wir ihn in den letzten 10 Jahren erleben, nämlich dass, nur mal ein paar Stichworte, immer mehr zentrale Entscheidungen in Kommissionen ausgelagert werden, dass es starke Einflüsse von Lobbyisten und Interessengruppen gibt und dass sich irgendwie der Eindruck aufdrängt, dass die eigentlich demokratisch legitimierten Institutionen, also die Parlamente und die Regierungen und die politischen Parteien mit ihren Funktionsträgern, eigentlich immer weniger Gestaltungsmacht haben und viel mehr Gestaltungsmacht sozusagen von hinten unsichtbar in den Prozess reinkommt.
Aber was heißt von hinten, von unsichtbar? Also wer hat da die Fäden dann wirklich in der Hand?
Na, nehmen Sie ein Beispiel, die Art und Weise, wie die sogenannte Agenda 2010 zustande gekommen ist. Da hat man eben nicht sozusagen die demokratischen Gremien von vornherein da einbezogen, sondern es wurde eine Kommission gebildet, die im Grunde hinter verschlossenen Türen eine Reform ausgearbeitet hat, und die wurde dann der Öffentlichkeit vorgestellt und danach erst in die demokratisch legitimierten Gremien reingebracht. So. Und wer weiß, wie Massenmedien funktionieren und wer die Mechanismen der Öffentlichkeit kennt, der weiß auch, dass auf solche Art und Weise man sozusagen Tatsachen schafft. Wenn ich eine Kommission beauftrage, die erarbeitet eine Politik und man stellt das dann öffentlich vor als die neue Politik, dann haben also gewählte Parlamentarier zum Beispiel nur noch wenig Chancen, das dann wieder runterzubekommen.
Das heißt, das ist eher eine Mediendemokratie, das wird medial aufgebauscht, dargestellt, vorgestellt, und in den Parlamenten wird dann gar nicht mehr diskutiert. Dann wird Demokratie bei Anne Will und bei Sandra Maischberger gemacht?
In den Parlamenten wird natürlich wohl diskutiert, denn das sind ja die demokratisch legitimierten Gremien, aber im Prinzip wird, das könnte man so sagen, via Massenmedien und PR-Kampagnen über Bande gespielt. Das ist ein beliebtes Mittel. Und so sind große zentrale Entscheidungen der Politik in den letzten Jahren im Grunde gegen die Mehrheit der Bevölkerung durchgesetzt worden. Also neben den Hartz-Reformen könnte man zum Beispiel die Privatisierung der Bahn nennen oder sogar so etwas wie der Afghanistan-Einsatz. Das sind Themen, wo regelmäßig Umfragen zeigen, dass die meisten Menschen dagegen sind, und die Politik beschließt es trotzdem. Das ist ein Problem für die repräsentative Demokratie.
Also sprechen Sie sozusagen von einem Verfall der Strukturen oder zumindest von einer problematischen Entwicklung der Strukturen. Ich frage mich aber, wo ist denn da eigentlich historisch betrachtet, was den Parlamentarismus angeht, die positive Referenz? Also ich denke dann an die Beginne des Parlamentarismus in Deutschland, denke an die Frankfurter Paulskirche, denke an die Weimarer Republik. Das sind ja alles keine Erfolgsgeschichten. Auch die Adenauer-Ära, über die DDR müssen wir da gar nicht sprechen. Also wo ist da historisch die positive Referenz, wo es wirklich mal anders gelaufen ist, wo Mitbestimmung halt irgendwie nicht nur eine Phrase gewesen ist?
Na, es geht sozusagen nicht darum, dass irgendwie früher alles besser gewesen wäre und heute alles schlecht. Also das finde ich völlig unplausibel. Aber es geht darum, dass in unserem Bewusstsein historisch eine bestimmte Vorstellung von Demokratie gereift ist. Und Demokratie ist ja nicht nur ein bloßes Entscheidungsverfahren, sondern das ist ein egalitäres Projekt. Also Demokratie ist nur sinnvoll, wenn damit die Hoffnung einhergeht oder das Versprechen oder auch das Leitbild, dass damit auch Gleichheit und Gerechtigkeit und Fairness und Toleranz einhergehen. So, und es gibt schon eine Entwicklung in den letzten 150 Jahren seit den Anfängen in der Frankfurter Paulskirche, wo man sagen kann, dass trotz aller Rückschläge es aber trotzdem so eine Entwicklung gibt Richtung einer ordentlich verfassten Demokratie. Und das Grundgesetz ist nach wie vor eine der besten, beispielgebendsten Verfassungen auf der Welt. Und sind im Grunde sehr hohe demokratische Standards formuliert. Nur ist eben immer die Frage, wie jede Zeit damit umgeht. Und meine These ist, dass es bestimmte Strukturen, informelle Strukturen gibt, also durch die Dominanz von bestimmten Interessengruppen, von einem neoliberalen Diskurs und von eben der Art und Weise, wie Politik von oben nach unten verstanden wird, die dieses demokratische Ethos aushöhlen. Das ist das Problem. Also nicht, dass früher irgendwas besser war und heute schlechter, sondern dass wir die Orientierung auf diese Grundidee verloren haben.
Nun ist ja diese Demokratie speziell in den Nachkriegsjahrzehnten ja auch auf einer bestimmten Ökonomie basiert gewesen. Die stellt sich heute auch als etwas prekärer dar. Kann man diese Strukturen denn überhaupt getrennt sehen von dieser Ökonomie?
Nein, kann man nicht. Unsere Studie hat eindeutig ergeben, dass das Vertrauen von Menschen in die Demokratie mit der Frage zusammenhängt, inwiefern eine Gesellschaft sozial gerecht strukturiert ist. Und wenn sozusagen in demselben Maße, wo das auseinanderfällt, also wo die Strukturen latent ungerechter werden, also die Löhne stagnieren auf der einen Seite von lohnabhängigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und auf der anderen Seite gibt es eine kleine Gruppe von Leuten, die immer mehr und sehr, sehr viel Geld verdienen, dann sinkt das Vertrauen in die Grundordnung, die ja eigentlich als Aufgabe hat, steht im Grundgesetz, eben gleiche Lebensverhältnisse herzustellen. Und insofern hängt die soziale Frage eng mit der demokratischen Frage zusammen. Mhm. Und es ist eine alte Leier, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und dass die soziale Ungerechtigkeit zunimmt. Aber egal wie alt die Leier ist, das bleibt das zentrale Problem, das wir heute haben.
Sie sagen, also es ist eine Krise der sozialen Gerechtigkeit. Die Menschen empfinden das so. Der Gradmesser der Demokratie misst sich an der Art und Weise der sozialen Gerechtigkeit. Wenn Sie sagen, wir haben eine Krise der sozialen Gerechtigkeit, haben wir denn nicht auch eine Krise der Wirtschaftsordnung? Denn die hat das ja doch zu verantworten, oder?
Ja, es gibt sozusagen zum Beispiel eine strukturelle Krise der Erwerbsarbeit. Also wir haben seit mindestens 25 Jahren ein erhebliches Maß an Massenarbeitslosigkeit. Das heißt, dauerhaft und auf absehbare Zeit gibt es Millionen von Menschen, die keine Chance haben, einen Job zu bekommen. Und das bedeutet, dass offensichtlich nicht nur irgendwas in der Vermittlung oder Verwaltung oder bei der Arbeitsagentur nicht stimmt, sondern dass es ein strukturelles Problem ist. Und da gibt es ja Diskussionen darüber, was man da machen könnte. Also weiß ich nicht, Arbeitszeitverkürzung, um Arbeit anders umzuverteilen, andere Modelle der Aufteilung der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie oder man kann nachdenken über eine Grundsicherung und so weiter und so weiter. Und das sind Probleme, die zwar vom Wirtschaftssystem erzeugt sind, die aber natürlich von der Politik gelöst werden müssen. Wenn sie ihren eigenen Anspruch ernst nehmen will, tatsächlich gesellschaftliche Steuerungsprozesse zu lenken.
Aber kann man das dann wirklich dann in dem Sinne betrachten Sie dann doch als getrennt oder als getrennt möglich? Aber ist dann die Demokratie, die Politik, wie sie sich darstellt, dann nicht einfach nur die Kehrseite der Staat, nur die Kehrseite derselben Medaille, also die sowieso von Anfang an verbunden ist mit dieser Form der Ökonomie, die eben jetzt auch ihren globalisierten Weg geht und vielleicht gar nichts zulässt und dann solche Diskussionen wie Arbeitszeit, Neuverteilung einfach vielleicht gar keinen langen Atem haben können?
Ja, das ist ja das Problem, dass die Akteure, sozusagen die gewählten Repräsentanten in den Parlamenten, die sind natürlich letztlich Repräsentanten der herrschenden Meinung, wenn man so will, ja, mehr oder weniger natürlich in einem gewissen Spektrum. Aber es wäre, und heute ist das Politikverständnis eher so, dass man sagt, ja, Globalisierung, wirtschaftliche Entwicklung und so weiter, das sind alles Sachzwänge und danach müssen wir jetzt das Gemeinwesen ausrichten. Die eigentliche Idee von demokratischer Politik ist aber eine ganz andere. Die besteht nämlich darin, dass man sagt, wir sind im Gegensatz zu Wirtschaftsakteuren, also wir jetzt zum Beispiel als Parlamentarier, sind demokratisch legitimiert vom Wahlvolk und haben die Aufgabe, strukturelle Probleme mit entsprechenden Entscheidungen anzugehen. Also das ist eine Umkehrung des Politikbegriffs, der sich da in den letzten 20 Jahren eingeschlichen hat.
Sie sagen ja, wir brauchen eine neue Austarierung des klassischen Gesellschaftsvertrages, also das Verhältnis zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, eine Neuerfindung und Repolitisierung der Politik. Was meinen Sie damit und wie soll das passieren?
Naja, also wenn ich vorhin gesprochen habe von Top-Down-Politik, also Politik, die von oben nach unten durchgereicht wird, dann beschreibt das sozusagen das Problem. Und die Lösung kann eigentlich darin nur bestehen, dass man eben mehr Beteiligung und mehr Demokratisierung aller Lebensbereiche anstrebt. Also das ist ja auch eine Grundidee der Demokratie, dass Menschen vor Ort, also da, wo die Dinge sich ereignen, entscheiden können sollen. Also sei es nun in der Familie oder am Arbeitsplatz oder wo sie sonst sind. Und dieser Gedanke muss viel stärker gemacht werden. Man muss die ganzen Strukturen sozusagen daraufhin befragen, inwiefern da mehr Partizipation möglich ist. Also Stärkung der Bürgergesellschaft ist ein ganz wichtiges Thema. Betriebliche Mitbestimmung ist ein ganz wichtiges Thema. Aber auch seitens der Politik die Frage, muss man nicht bei jedem politischen Projekt, bei jedem Gesetz, was man auf den Weg bringt, versuchen, die Belange der Betroffenen da unmittelbar einzubeziehen. Und das wird in meinen Augen viel zu wenig gemacht.
Aber ist da eine nationalstaatliche Ebene, auf der wir es jetzt betrachten, nicht angesichts der globalisierten Wirtschaftssysteme nicht eigentlich überfordert?
Natürlich kann man diese Probleme nicht ausschließlich nationalstaatlich angehen, aber das ist auch mal so ein beliebtes Argument, dass man sagt, ja, das können wir national gar nicht regeln, das müssen wir international machen und da bewegt sich dann aber nichts. Also sozusagen, es spricht nichts dagegen, dass man in nationalem Rahmen, wo man immer noch nach wie vor eine Menge gestalten kann, anfängt und versucht, eine andere politische Kultur hinzubekommen. Und es gibt ja dann auch auf europäischer Ebene genau dieselbe Debatte. Ja, die EU-Kommission, sogar die, denkt seit Jahren darüber nach, wie man mehr Akzeptanz herstellen kann durch mehr Bürgerbeteiligung. Also ich glaube, man muss das sozusagen subsidiär denken. Auf jeder Ebene gibt es Möglichkeiten und da muss man sich fragen, was man machen kann. Und nicht jedes Mal sagen, ja, es ist ja sowieso Globalisierung, da geht nichts. Dann geht wirklich nichts.
Sie sagen also mehr Bürgerbeteiligung, eine notwendige Veränderung durch mehr Bürgerbeteiligung. Wie sollte denn das passieren in dieser Zivilgesellschaft?
Naja, es gibt ja ganz viele Instrumente der Bürgerbeteiligung, also meistens in der Kommune vor Ort, das kann man eben ausdehnen, also bei Bauvorhaben oder bei zentralen Fragen, die eben alle Menschen betreffen, da kann man sagen, wir lassen jetzt Bürgerbeteiligung zu in Form von Mitsprache oder Bürgerpanels oder Planungszellen oder auch Bürgerbegehren und Volksabstimmungen. Es gibt ja ganz viele erprobte Instrumente mittlerweile und die werden auch teilweise angewandt. Nur das Problem ist, wenn man sich darauf einlässt, das muss man sich vorher gut überlegen, da muss man es auch ernst nehmen. Das heißt, ich kann nicht Bürgerinnen und Bürger auffordern, sich zu beteiligen und dann, wenn sie das tun, das dann nicht ernst nehmen. Dann müsste ich auch bereit sein, sozusagen an meiner eigenen Politik Korrekturen vorzunehmen. Sonst hat das Ganze keinen Sinn.
Sie sagen,
das ist, glaube ich, erstmal eine Frage des Bewusstseins bei politischen Akteuren, was bisher noch relativ schwach ausgeprägt ist.
Sie sagen, der beste Weg zum Erfolg ist der Erfolg in der Beteiligung. Also wenn man sozusagen Bürgerinnen und Bürger aufruft, sich zu beteiligen, müssen sie auch das Gefühl haben, dass sich dann wirklich was ändert und dass sie mit ihrem Willen und mit ihrer Einflussnahme was erreicht haben. Ist das die Idee?
Ja, also nehmen wir ein Beispiel Leipzig. Da hat sich die Stadt Gedanken gemacht, wie kann man sozusagen die Bürgergesellschaft mitnehmen auf dem Weg zur Gestaltung der Stadt. Und da hat man so eine Umfrage gemacht. Da haben 70% aller Leipzigerinnen und Leipziger haben gesagt, ja klar, ich würde mich gerne engagieren bei der Gestaltung meiner Heimatstadt. Und bei der Frage, ja, würden Sie, warum machen Sie das nicht tatsächlich? Haben also fast alle gesagt, na, das hat ja sowieso keinen Sinn, weil man sich nicht durchsetzen kann und weil die da oben, wie es immer oft auch ungerecht heißt, ja sowieso machen, was sie wollen. Und dann hat man sich auf den Weg gemacht und gesagt, wir versuchen jetzt bei allen zentralen Fragen der Stadtentwicklung Bürgerinnen und Bürger systematisch mit einzubeziehen. Das ist so ein Experiment, das läuft eine Zeit lang und das zeigt erste Erfolge. Also es ist möglich, diese Situation der Apathie und des Desinteresses aufzubrechen, aber nur, wenn mit der Beteiligung wirklich ernst gemacht wird.
Beteiligung ist das eine, sagen, und dass aber in den parteipolitischen Gremien, in den Parteien sich was ändern muss, ist das andere. Denn Sie sagen, es gibt einen Entfremdungszustand, die Menschen haben kein Vertrauen mehr in die Politik. Das heißt, auch die Parteien müssten sich ändern?
Ja, ich denke mal, die Parteien haben eine ganz zentrale Rolle in diesem Spiel. Also ich meine, im Grundgesetz steht, Parteien wirken bei der politischen Meinungsbildung mit. Und in meinen Augen wurde das in den letzten 10, 15 Jahren komplett uminterpretiert. Heute stellen sich Parteien eher so dar, dass sie die politische Meinungsbildung bestimmen. Und im Grunde sind da Parteien bürgergesellschaftliche Organisationen. Also Menschen, die eine ähnliche Weltanschauung haben, schließen sich zusammen in Parteien und sind aktiv vor Ort. So. Das heißt, und gleichzeitig entsenden Parteien dann Vertreter in Parlamente und in Regierungen. Und irgendwo unterwegs, sozusagen zwischen der redlichen Basisaktivität von hunderttausenden Parteimitgliedern in Deutschland und der Aktivität im professionellen Politikbetrieb, da gibt's einen Bruch. Da gibt's, glaube ich, eine Lücke und eine zunehmende Entfremdung zwischen diesen beiden Sphären, wo dann die ganz viele engagierte Mitglieder in der Basis sagen, also was die da machen, das können wir nicht mehr verstehen und das kriegen wir auch nicht mehr vermittelt.
Das heißt, da ist ein Entfremdungsprozess innerhalb der Partei. Hat es auch mit der Willensbildung was zu tun, weil dann eher, sagen wir, die Parteipolitik in Thinktanks gemacht wird, in PR-Kampagnen, wo gar nicht mehr auf die Basis gehört wird, sondern dann sagen Agenturen im Grunde die Parteipolitik vorbestimmen, vor den Wahlen auch?
Ja, ich meine, das hätte ich jetzt besser nicht sagen können. Es ist natürlich so, dass es Parteitage gibt und Basisversammlungen und so weiter. Diese ganzen Gremien, die gibt es ja nach wie vor. Nur ist es eben tatsächlich heute ein starker Trend zu erkennen, dass man sozusagen vorher von oben eine bestimmte Politik formuliert und die dann zwar zur Diskussion stellt, aber nicht ernsthaft mit dem Ziel, das noch zu verändern. Also es gibt da jetzt sozusagen neue Hoffnungszeichen, zum Beispiel in der SPD, die hoffentlich daraus gelernt hat, aus der Niederlage vom letzten September. Aber im Grunde bleibt es ein Problem, dass man seitens der Spin-Doctors in den Parteizentralen sich eher, also nicht fragt, wie können wir Themen basisorientiert diskutieren, sondern wie können wir Themen durchsetzen. Mhm. Und dazu nimmt man eben genau die Mittel, die Sie eben beschrieben haben.
Herr Embacher, zum Schluss zum Thema Hoffnung. Also wenn ich mir Ihre Studie durchlese, kann ich ja zumindest deprimiert rausgehen und sagen, also der Zustand der Demokratie ist katastrophal. Sie sagen, wir leben in einer Postdemokratie, wenn ich das richtig verstehe, dass die Strukturen zwar da sind, aber sie nicht mehr funktioniert. Haben Sie am Ende doch noch ein Fünkchen Hoffnung für uns übrig, dass sich was ändern könnte?
Nein, ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, in Sack und Asche zu gehen, sondern für mich ist es so, wenn es einen schwierigen Zustand gibt, dann muss als erstes eine ehrliche Beschreibung stehen, ja. Und das habe ich versucht mit diesem Buch und zum Schluss einen durchaus optimistischen Ausblick gewagt. Und der ist ganz einfach. Jeder Einzelne von uns ist dazu aufgerufen, sich das demokratische Projekt zu eigen zu machen und an dem Ort, wo er gerade steht, sich einzusetzen und zu sagen, ich lasse mir das nicht gefallen, dass irgendwas über meinen Kopf bestimmt wird, da mache ich mit, da gehe ich hin. Und wenn das sozusagen zur politischen Kultur wird, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen um die Zukunft der Demokratie.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Im Gespräch ist Serge Embacher. Er hat eine Studie herausgegeben für die Ebert-Stiftung Demokratie, nein danke, Demokratieverdruss in Deutschland. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.